Wir lesen jetzt den Predigttext Matthäus 25, 31 bis 46. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten:
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.
Dann werden auch sie antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient?
Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.
Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe und die Gerechten in das ewige Leben.
Da muss man erstmal tief durchatmen, liebe Gemeinde. Was für eine dramatische Szene. Das Weltgericht über alle Menschen. Die unerbittliche Scheidung des Weltenrichters in Gerechte und Ungerechte. Ein Urteil, ewige Verdammnis. Und mittendrin der Vers, der zugleich der Wochenspruch ist für diese Woche und um den es gehen soll. Was ihr getan habt, diesem einen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Christus begegnet in den leidenden, gefangenen, kranken und einsamen Nächsten. Hätte man nicht dieses ganze apokalyptische Szenario weglassen können? Die Zeiten sind doch vorbei, dass wir in Evangelisationen und Predigten mit dem Gericht gedroht haben, sodass man schon den Schwefel in der Hölle riechen konnte. Wir wollen doch keine Drohbotschaft von hier vorne verkündigen. Und es ist nicht erlaubt, mit dem Gericht heute Menschen zum Glauben zu drängen oder zu guten Taten. Seit geraumer Zeit wird in der christlichen Kirche immer weniger vom Gericht gesprochen. Und das ist doch auch gut so. Angst haben wir schon genug. Aber Jesus zeigt in der Rede vom Weltgericht das innerste Geheimnis auf. Ich bin zu finden in den Armen und Elenden. Was bedeutet diese Rede vom Weltgericht für uns heute? Zunächst, am Ende unseres persönlichen Lebens und am Ende der Welt steht nicht das Nichts, sondern Jesus, der Weltenrichter. Und das bedeutet, alle Ordnung, alle Machtverhältnisse, alles, was uns heute als unüberwindlich erscheint, ist vorläufig. Der Sinn meiner eigenen Geschichte, der Sinn der Weltgeschichte werden am Ende ganz klar und deutlich. Sie unterliegen letztlich nicht dem menschlichen Urteil, sondern das letzte Wort hat Jesus, der Richter. Wir brauchen keine Ängste vor dem Endgericht zu schüren. Vielmehr das Endgericht, so wie Jesus es hier erzählt, kann Zukunft und Hoffnung geben. In einer Welt der Unsicherheit und des Chaos kündet Jesus an, es wird ein ordnungsschaffendes Ende geben. Ich finde, das ist besonders heute wohltuend, wo überall angesichts der Klimakrise nur noch von der Angst vom selbstgemachten Weltuntergang gesprochen wird. Letztlich motiviert aber Angst nicht, sondern sie lähmt und sie führt in Resignation. Auf was gehen wir denn zu? Jesus wird Ordnung schaffen. Am Ende wird die Nächstenliebe erweisen, was bleibt. Auch wenn jetzt ganz andere Tugenden triumphieren, nach dem Motto, frech kommt weiter, haben wir heute sicher viel mehr Erfolg in unserer Zeit. Der geht über Leichen, sagt man. Und man sagt das vielleicht auch etwas anerkennend, bewundernd. Und derzeitige Regierungschefs machen uns diese Devise ja vor. Aber am Ende wird sich das Recht des Bruders und der Schwester als eigentliche Grundordnung erweisen und durchsetzen. Wir glauben daran, wir dürfen darauf vertrauen, dass am Ende der Welt der Herr seine barmherzige Lebensordnung durchsetzen wird. Auch wenn alles dagegen spricht, der Wettbewerb, der Leistungsdruck, wenn Werte weggeworfen werden wie alte Kleider, wenn es kalt wird in Herzen und Häusern, Gottes barmherzige Lebensordnung wird sich durchsetzen. Es wird am Ende ein gerechtes Gericht geben über alle Menschen, über die Kleinen und Unbedeutenden und über die Mächtigen. Und eins ist sicher, Gottes Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir die Nöte der Zweidrittelwelt sehen, wenn wir die Opfer von Krieg und Gewalt uns vor Augen führen, wenn wir daran leiden, dann wissen wir, es wird am Ende etwas anderes sich durchsetzen. Und vielleicht auch im Blick auf unser persönliches Leben. Wenn wir benachteiligt werden, in der Partnerschaft, im Beruf, wenn wir unsere Ehre verlieren, wenn Mobbing uns kaputt machen will. Unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit strandet nicht im Tod. Denn nicht nur die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes ist stärker als der Tod. Und das wird uns heute vor Augen gestellt, dass am Ende durch Jesus, den Weltenrichter, auch die Gerechtigkeit Gottes über den Tod siegen wird. Und wie wird einmal unser Leben beurteilt werden? Die Antwort lässt durchatmen. Am Ende wird es nicht darum gehen, was wir für eine Lebensleistung haben. Ob mein Lebensentwurf gescheitert ist, ob ich an den moralischen Prinzipien schuldig geworden bin, ob meine körperliche Verfassung stimmt oder noch nicht mal, ob meine Kirchenzugehörigkeit entscheidet, sondern es wird gesagt, dass vor Gott ein ganz anderer Maßstab gilt. Es wird nicht nach Leistung gefragt, nicht nach Outcome, nicht nach Stellung, sondern was hast du meinen Brüdern und Schwestern getan? Nichts, was wir an den Vernachlässigten an den Armen, an den Kranken getan haben, wird vergessen werden im Gedächtnis Gottes. Auch nicht die oft im Stillen geschehene, aufopfernde Pflege von unheilbar Kranken in der Familie. Das wird nicht vergessen werden. Da wird Jesus einst zu sagen, was du diesem getan hast, das hast du mir getan. Und so finde ich diese Rede auf der einen Seite tröstlich, aber sie mahnt uns auch zur persönlichen Verantwortung für unser Leben. Wir dürfen die Gnade Gottes im Gericht erkennen und trotzdem werden wir zur persönlichen Verantwortung herausgefordert. Wer diese Verantwortung heute Morgen nicht erkennt, der wird durch den doppelten Ausgang des Gerichts gewarnt. Wer aber an seiner persönlichen Verantwortung verzweifelt, der wird ermutigt, denn Jesus als sein persönlicher Herr und Richter begegnet ihm dann auch als Retter. Und es gibt keinen anderen Weltenrichter als Jesus Christus. Das ist das große Zeichen der Hoffnung. Ist doch alles nichts als Werkgerechtigkeit, oder? Die guten Taten werden belohnt, die Versäumnisse werden bestraft, die Gerechten auf die einen Seite, die Ungerechten auf die anderen, die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wie du gelebt hast, so wirst du gerichtet. Das sagen doch auch viele andere Religionen. Am Ende der Tage kramen die Menschen aus ihren Herzen ihre guten Taten heraus und werfen sie auf die Waagschale. Ganz besonders eindrucksvoll im alten Ägypten. Eine Waage, auf die das Herz des Verstorbenen gelegt wird und auf die rechte Seite die Feder der Göttin Maat. Und es muss sich nun erweisen, ob das Herz mit guten Taten schwerer wiegt als die Feder. Und der Höllenhund, das Monster, sitzt schon bereit, das Herz zu verschlingen. Das verkünden doch alle Religionen. Der Einwand ist berechtigt. Jesus kündet uns und aller Welt ein Gericht nach den Werken an. Daran gibt es nichts zu deuteln. Aber wer das nur hört, geht an dem eigentlichen Sinn seiner Rede vorbei. Denn das Geheimnis und der Mittelpunkt dieser Rede ist der brüderliche Gott. Der brüderliche Gott. Jesus identifiziert sich mit den Wertlosen. Der richtende König ist gegenwärtig in den Armen, Kranken, den Gefangenen, den Einsamen und den Hungernden und den Dürstenden. In keiner anderen Religion hat Gott ein so unmittelbares Verhältnis zu den zu kurz gekommenen, zu den Notleidenden. Das habt ihr mir getan. Wer eine einfache, absichtslose Tat der Hilfe tut, der begegnet Jesus, stößt auf ihn. Denn er ist gegenwärtig in den Armen und Elenden. Und deshalb ist dieser Text geradezu zur Gründungsurkunde der Diakonie geworden. Fliedner, Wiechern, die großen Diakonissenhäuser, die entstanden, haben sich auf diesen Text bezogen. Aber wir sollten jetzt nicht über unsere guten Taten nachgrübeln, sondern versuchen, das Geheimnis zu verstehen, dass Christus in den Nächsten ist, im Wertlosen. Aber Jesus geht auch nicht einfach in den Nächsten auf. Er verwandelt sich nicht in einen hilfsbedürftigen Mitmenschen. Er nimmt keine Verkleidung an, so gern ich das Theaterstück Vater Martin mag. Jesus lässt sich nicht mit den Armen vertauschen. Und nach dieser Geschichte, nach dieser Rede vom Weltgericht kommt die Geschichte der Salbung. Und dort wird gesagt, Arme habt ihr alle Zeit. Wir haben überhaupt nicht die Aufgabe, Jesus in den Armen sozusagen zu identifizieren, eine platte Identifizierung. Er hat es selbst getan. Denn, und jetzt müssen wir gut hinhören, dass er sich mit den Armen identifiziert, ist sein Weg ans Kreuz. In Jesus Christus ist Gott der Bruder der Wertlosen, der Einsamen, der Erniedrigten geworden. Er ist ein Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und dort am Kreuz war er der Verachtete, der Kranke, der Todgeweihte, der Dürstende, der Sterbende. Und weil er diesen Weg gegangen ist, deshalb begegnet er uns in den Leidenden. Karl Barth hat es einmal so zusammengefasst: Der Mitmensch in seiner Bedrängnis, Schande und Qual stellt uns vor die Armut und Heimatlosigkeit, vor die Wundmale, vor den Leichnam, an das Grab Jesu Christi. Unser leidender Mitmensch stellt uns vor den Gekreuzigten. Und in ihnen ist er gegenwärtig als der verborgene Richter und Retter. Das gehört zu seiner Passion. Ich stehe hier am Abendmahlstisch. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt mit den Worten: So oft ihr von diesem Brot esst und aus ihrem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt gilt das Gleiche für die Hilfe am Nächsten. So oft ihr helft, verkündet ihr den Tod des Herrn, den heilsamen Tod des Herrn, bis er kommt. Dort im Bruder, in der Schwester ist er zu finden, Christus der Gekreuzigte. Und wer an ihnen etwas tut, der tut es zu seinem Gedächtnis. Und nun? Hat euch die Predigt bis hierher gefallen? Wahrscheinlich schon. Aber jetzt sind wir gefragt. Christus ist unser Bruder geworden. Und daher kommt unserem Verhältnis zu unserem Bruder, unserer Schwester, jetzt auch ganz wichtig das Evangelium zum Ausdruck. Wer einmal diese Rede Christi gehört hat, der ist schnurstracks beim Wertlosen, beim Leidenden. Jeder und jede, die es hört, weiß, im Wertlosen, im Armen ruft uns Christus zum Dienst. Und wer ihnen aus dem Weg geht, der kann sich nicht auf Gott berufen, sondern er muss wissen, wer sein Richter sein wird. Christen wissen immer, warum sie Barmherzigkeit üben oder nicht. Wenn unser Leben diese Schritte zum Nächsten nicht mehr kennt oder nur noch im Ausnahmefall, dann müssen wir uns fragen lassen, ob wir das Evangelium gehört haben. Oder ist das Evangelium vielleicht nur noch eine schöne Garnierung für unser Leben? Es geht um das Hören. Haben wir von Jesus, vom brüderlichen Gott gehört? Ja, dann ist ganz klar, was zu tun ist. Jesus, der brüderliche Gott, der holt uns jetzt aus einem intellektuellen Glauben, aus einem gefühlsmäßigen Glauben weg und wird ganz konkret. Und es ist erstaunlich, wie konkret diese Hilfeleistungen beschrieben werden, die Bestand haben im Gericht. Die zur Linken des Königsthrons Stehenden werden auch nicht verurteilt, weil sie Böses getan haben, sondern weil sie Gutes unterlassen haben. Nicht ihre großen und kleinen Untaten werden ihnen vorgehalten, sondern das Gute, das sie hätten tun können, aber nicht getan haben. Ganz konkret soll die Hilfe sein: Ein Glas Wasser, ein Stück Brot, ein Mantel, ein Nachtquartier. Jesus lässt uns eben nicht allein mit der Frage, was sollen wir denn tun? Er reflektiert nicht über die globale Not oder die ungerechte Weltwirtschaftsordnung, obwohl das auch eine Konsequenz sein könnte. Jesu Liste der Hilfeleistungen lässt uns lieber ganz auf dem Boden unseres Alltags. Und das ist unbequem. Jesus lässt uns heute Morgen nicht zu, dass wir uns in Unverbindlichkeiten flüchten und die konkrete Not der Bruder und der Schwester überspringen, sondern Jesus stellt uns mit dieser Liste den Nächsten quasi mitten in unseren Alltag, mitten auf unseren Weg. Es gibt keine Phantomdiskussionen und Begegnungen und Programme oder gute Vorsätze, sondern es werden ganz einfache Hilfeleistungen erwartet. Und sie haben Bestand in Ewigkeit. Nicht, ich war gefangen und ihr habt eine Befreiungsaktion gestartet. Nicht, ich war krank und ihr habt mich geheilt. Sondern ganz einfach heißt es ihr, ihr habt mich im Gefängnis besucht. Ihr habt mich gepflegt. Es handelt sich bei den Liebestaten, die Bestand haben in Ewigkeit, immer um das konkret Notwendige. Ein Glas Wasser, ein Besuch, ein Anruf, ein Gang ins Gefängnis, ein Abendessen. Hier wird kein neues Heldentum beschworen, auch nicht die Gründung einer speziellen diakonischen Einrichtung der Gemeinde, mit der man sich gut präsentieren kann. Es geht um den wöchentlichen Besuch im Krankenhaus, die Einladung von Fremden, ein gutes Gespräch mit einer jungen Mutter oder einem trauernden Witwer. Allerdings, für manche von uns, die zu dieser konkreten Hilfe Ja sagen wollen, müssten ihren ganzen Alltag umkrempeln. Wer Ja sagen soll zum Dienst am Nächsten, der muss erstmal in unserer hektischen Zeit Nein sagen lernen. Termine, Verpflichtungen, Verwandtschaft, Haushalt, Freizeitstress, Imagepflege im Internet, ja manchmal auch die Betriebsamkeit in der Gemeinde, sie verbauen uns den Weg zum Nächsten. Und deshalb sollte man die christliche Tugend des Neinsagens wieder entdecken. In seiner Zeit hat der Kirchenvater Chrysostomos vor einer übertriebenen Grabpflege und Hundepflege gewarnt, weil sie dem Armen Zeit und Geld raube. Grabpflege und Hundepflege. Jetzt kann ja jeder und jede mal durchbuchstabieren, was bei uns im Weg steht, dass wir dem Armen Zeit und Geld rauben. Aber eins ist sicher, wer nichts tut, weil Hilfe im Einzelfall ist doch sinnlos, wenn man die globalen Herausforderungen sieht, der kommt nicht weiter im Erkennen und im Tun. Er geht an der Gegenwart Christi vorbei. Das habt ihr mir getan. Bei allem, was wir tun, brauchen wir seine Begleitung, seine Liebe, um uns auf den Weg zu machen zu denen, die vielleicht abstoßend und lästig sind. Und diese Begleitung hat er uns bis zum Ende der Tage zugesprochen. So begegnet uns heute Morgen Christus als der Richter, als der brüderliche Gott, einem, der angefochten ist oder einer angesichts des Leids zum Trost. Gottes Gerechtigkeit hat das letzte Wort. Sie ist stärker als der Tod. Einer, die müde geworden ist durch das Leid dieser Welt, zur Mahnung. Christus begegnet uns auf geheimnisvolle Weise in den Leidenden. Und wer konkrete Not lindert, erinnert an den Gekreuzigten. Tut das zu meinem Gedächtnis. Und einem, der gleichgültig geworden ist, zur Warnung. Denn nur die Taten der Liebe haben Bestand in Ewigkeit. Amen.